Akte Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
Am 5. Januar 2004 macht eine Besucherin im Krankenhaus von Weißenhorn bei Ulm eine entsetzliche Entdeckung. Auf einer Toilette liegt eingewickelt in ein Tuch ein Kind. Schwer verletzt, kahlgeschoren, übersät von blauen Flecken. Wie es dorthin kam, wer es dort abgelegt hat, all das ist unklar. Die Ärzte und Krankenschwestern kämpfen um das Leben der schwer misshandelten Dreijährigen, doch wenige Stunden später stirbt sie. Es ist der tragische Beginn eines Falls, der ganz Deutschland erschüttert. Als dann zwei Verdächtige, die Mutter und der Lebensgefährte, nach einer abenteuerlichen Flucht ins Ausland gefasst sind, steht über allem die Frage, wie können Menschen so grausam sein und warum konnte niemand der kleinen Carolina helfen? Sie hören Akte Südwest, den Kriminalpodcast der Südwestpresse. Mein Name ist Roland Müller und bei mir zu Gast ist heute mein früherer Kollege Thomas Steibadler. Hallo Thomas, freut mich, dass du heute bei uns bist.
Hallo Roland, danke für die Einladung.
Thomas war über viele Jahre Redakteur in der Regionalredaktion der Südwestpresse in Ulm und er ist heute im Ruhestand. Und du hast damals, vor 20 Jahren, wie gesagt, der Fall spielt ja 2004, den Fall Carolina sozusagen von der ersten Meldung bis zum Schluss verfolgt. Er ging ja auch bundesweit durch alle Medien und es ging über etwa 2,5 Jahre, denn es gab ja 2 Prozesse. Wir haben dieses Jahr auch schon berichtet über diesen Fall, eben wegen dieses 20. Jahrestags und haben dabei gemerkt, dass er die Leute bis heute bewegt. Also Staatsanwälte, Pfarrer, Bürgermeister, wenn man die drauf anspricht, dann waren die alle emotional sehr angefasst, auch nach dieser langen Zeit. Geht es dir denn auch so ähnlich, wenn du dran zurückdenkst an diesen Fall?
Ganz bestimmt, ja. Das grausame Schicksal des kleinen Mädchens habe ich nie vergessen. Vielleicht ein bisschen verdrängt. Es war nicht mehr so präsent, aber jetzt, als ich mich wieder mit diesem Verbrechen und den folgenden Gerichtsverfahren beschäftigt habe, kommt das alles wieder hoch und ins Bewusstsein.
Ja, wir hatten auch schon Sabine Rückert zu Gast bei uns im Podcast von Zeitverbrechen. Sie hat uns damals auch erzählt, wie sehr sie es bewegt hat. Sie hat ihn auch verfolgt als Reporterin. Inzwischen hat sie ihn auch bei ihrem Zeit-Podcast aufgearbeitet, nachdem sie sich lange davor gedrückt hat. Wir geben da heute sicher eine etwas andere Perspektive drauf und gleich geht's auch los.
Dieser Podcast wird von der Systemhaus Ulm GmbH unterstützt. Arbeiten Sie mit kriminell veralteter Software? Läuft vieles nicht mehr rund? Wünschen Sie sich mehr Tempo? Dann ist die Systemhaus Ulm GmbH der richtige Ansprechpartner für Sie. Stecken Sie nicht mehr fest in unsicheren und komplizierten Systemen. Gehen Sie den nächsten Schritt in die digitale Welt. Die Software-Experten der Systemhaus Ulm GmbH bringen Ihr Business auf den neuesten Stand. Hochqualifizierte Entwickler bauen maßgeschneiderte Softwarelösungen, die perfekt zu Ihren Aufgaben passen. Aber das ist noch nicht alles. Die Systemhaus Ulm GmbH optimiert auch Ihre Arbeitsprozesse und bietet erstklassigen Service. Das engagierte Team unterstützt Sie von der Planung bis zur Umsetzung für einen reibungslosen Übergang in die digitale Ära. Mehr Infos auf www.systemhaus-ulm.de. Übrigens, die Systemhaus Ulm GmbH ist seit 30 Jahren Ihr zuverlässiger IT-Full-Service-Partner in der Region.
Ja, die Geschichte beginnt also am 5. Januar 2004, das ist ein Montagnachmittag, kurz nach dem Jahreswechsel. Wir sind in Weißenhorn, das ist eine bayerische Kleinstadt, 14.000 Einwohner, im Landkreis Neu-Ulm, 20 Kilometer südlich von Ulm. Und wir sind im dortigen Kreiskrankenhaus, das ist eine relativ beschauliche Klinik, kein anonymer Großstadtbetrieb. Und dort macht dann eine Besucherin auf einer Damentoilette im 3. Stock eine schreckliche Entdeckung, die alles ins Rollen bringt.
Ja, das Mädchen, dessen Identität zu diesem Zeitpunkt ja völlig unklar war, wurde so gegen 16 Uhr gefunden. Das muss ein ganz schrecklicher Anblick gewesen sein. Der Körper des bewusstlosen Kindes war übersät von Hämatomen. Sein Kopf war kahlgeschoren. Das Kind atmete zwar noch, war aber bewusstlos. Und die Ärzte versuchten dann alles, das Mädchen zu retten. Sie wurde dann in die Kinderklinik nach Memmingen gebracht und dort verstarb sie noch am selben Abend. Todesursache war eine Gehirnblutung.
Vielleicht bleiben wir noch kurz in der Klinik. Da liegt also ein Kind im 3. Stock, es hat schwerste Verletzungen, ist kahlgeschoren und keiner weiß erstmal, wie sie da hingekommen ist. 2 Sachen sind da für mich relevant, um es zu verstehen, denn sie wurde ja erstmal stundenlang nicht gefunden in dieser Toilette. Und zweitens, gibt es eine Erklärung dafür, warum es keiner bemerkt hat?
Später hat sich herausgestellt, dass die Täter das bewusstlose Kind in eine Sporttasche gestopft hatten. mit dieser Sporttasche sind sie in die Klinik gegangen und so ist es wohl keinem aufgefallen, dass in der Sporttasche keine Kleidungsstücke oder irgendwelche Mitbringsel waren, sondern eben ein bewusstloses Kind. Nach dem Fund wurde natürlich sofort die Polizei verständigt. Einer der Beamten, die als Erste vor Ort waren, sagte später vor Gericht: Das Anblick des Kindes hat auch uns einiges an Fassung abverlangt. Das heißt, die waren ziemlich geschockt.
Du hast schon gesagt, die Polizei wird natürlich sofort eingeschaltet. Sie ermittelt in der Klinik, befragt Zeugen, findet aber erstmal keine Anhaltspunkte. Und dann wird am Dienstag, also am Tag nach dem Fund, die Öffentlichkeit informiert. Dann platzt sozusagen die Bombe. Kannst du dich noch erinnern, wie lief das ab? Was war da los in Weißenhorn und auch in der Redaktion?
In der Redaktion war wenig los. Es war ja 6. Januar, ein Feiertag, Heilige Drei König, also nur eine kleine Besetzung in der Redaktion. Und nur deshalb bin ich halt mit diesem Fall konfrontiert worden und zu dem Termin gegangen. Der Termin war eine Pressekonferenz, nachmittags in Krumbach. Am Vormittag war ich noch beim Neujahrsempfang der SPD im Weißenhorner Stadttheater. Schon damals gab es so Munkeleien, dass es ein Verbrechen gegeben haben könnte. Und das hat sich dann eben später am Nachmittag bei dieser Pressekonferenz von Polizei und Staatsanwaltschaft bestätigt. Den Artikel, den ich dann anschließend geschrieben habe, den habe ich dann mit folgender Unterzeile versehen: Ein grausiges Verbrechen beschäftigt die Neuermer Kripo. Wer hat ein etwa dreijähriges Mädchen so misshandelt, dass es an den schweren Verletzungen starb? Das heißt, die Ermittler wussten zu diesem Zeitpunkt eben auch nicht, wer das Kind war, woher es kam, wer die Angehörigen sind, alles war völlig im Dunkeln.
Ja, das ist zu diesem Zeitpunkt schon eine schreckliche Geschichte, die auch sofort Schlagzeilen macht. Ein totes Kind, das scheinbar keiner vermisst, keiner weiß, wer es ist, wer die Täter sind. Also auch ein großes Geheimnis rund um dieses tote Kind. Doch der Faktor, warum der Fall Carolina sich vor 20 Jahren so sehr ins Gedächtnis gebrannt hat der Menschen, ist, glaube ich, schon der, dass es eben ein Bild gibt von diesem geschundenen Kind. Und dieses Bild hat vermutlich jeder, der schon alt genug war damals und irgendwie Medien konsumiert hat, schon mal gesehen. Und sozusagen im kollektiven Gedächtnis hat sich so eingebrannt. Und dieses Bild wird ja von den Ermittlern veröffentlicht. Wie kommt es dazu und was passiert dann?
Dieses Bild ist erst einige Tage später, also nach dem Fund, veröffentlicht worden, weil, wie es hieß, ein Foto des toten Kindes ist niemand zuzumuten. Zu schrecklich waren die ganzen Verletzungen. Das Bayerische Landeskriminalamt hat das Foto dann am Computer bearbeitet und dann zur Veröffentlichung freigegeben. Der Anblick war dann immer noch schlimm genug. Ich habe tatsächlich damals von diesem Foto, von diesem Kind auch geträumt. Schlecht geträumt. Außer in den Tageszeitungen wurde es auch im Fernsehen gezeigt, unter anderem am Donnerstag, den 8. Januar, in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY.
Der Grund, warum es gezeigt wird, ist, dass die Ermittler einfach nicht weiterkommen, oder?
Der Grund war, niemand hat gewusst, wer das Kind ist, und die Hoffnung bestand, dass man aufgrund der Veröffentlichung des Fotos Hinweise bekommt, wer das Kind sein könnte, wer seine Eltern sein könnten, wo es gewohnt hat.
Der Plan der Ermittler geht dann auch auf. Jetzt kommen etliche Hinweise, die dann auch zur Lösung führen. Und am Ende kommt es auch zu einer Festnahme.
Genau. Durch die Veröffentlichung des Fotos gab es Hinweise und diese Hinweise führten die Ermittler nach Biberach-Zell, einem Ortsteil von Weißenhorn. Dort in einem Haus am Ortsrand hatten sich einige Tage zuvor ein Mann und eine Frau mit einem etwa dreijährigen Kind einquartiert. Deren plötzliches Verschwinden war Zeuginnen aus der Nachbarschaft aufgefallen. Und so kamen die Ermittler auf die Identität des getöteten Mädchens und die der mutmaßlichen Täter, nämlich die 24-jährige Mutter des Kindes und deren 30-jährigen Freund. Und wie sich dann herausstellte, waren die beiden Verdächtigen, zum damaligen Zeitpunkt noch Verdächtigen, nach Brindisi in Süditalien geflohen. Sie wollten wohl mit der Fähre nach Griechenland und weiter in die Türkei. Es war wohl am 8. oder am 9. Januar, da gehen die Angaben etwas auseinander, wurden die beiden von der italienischen Polizei festgenommen, wobei die dortigen Beamten noch gar nicht wussten, weshalb die beiden auch von der deutschen Polizei gesucht worden waren.
Gut, also wir sind an dem Punkt, wo sich das Rätsel einige Tage später auflöst. Man muss ja sagen, was in den Tagen so an die Öffentlichkeit kommt, ist ja etwas mittelbar, weil am Anfang alles über italienischen Behörden zum Teil auch vermittelt ist. Und es beginnt dann ja auch jetzt ein langes Hin und Her über die Auslieferung der beiden Verdächtigen nach Deutschland. Das sparen wir alles mal aus, das zieht sich über Monate hin. Aber was man nochmal, glaube ich, erklären muss, ist die Geschichte dieser Flucht des Paares. Weil sie haben ja das Kind in Weißenhorn in die Toilette gelegt und setzen sich dann wenig später ins Ausland ab. Wie läuft das ab? Sie haben ja meines Wissens kein Auto und dann ist irgendwie von einer Entführung die Rede. Was ist da los?
Stimmt, die beiden hatten kein Auto. Deswegen hatten sie sich ja auch von einem Nachbarn zur Klinik fahren lassen, unter dem Vorwand einkaufen zu wollen, und dann sei es ihm übel geworden und er wollte ins Krankenhaus und so weiter und so fort. Nach der Veröffentlichung des Fotos des getöteten Mädchens war ja auch die Identität der Verdächtigen klar. Also wussten sie, dass sie von der Polizei gesucht wurden. Daraufhin ließen sie sich von einem Bruder des Freundes der Mutter und einem weiteren Begleiter mit dem Auto nach Triest fahren, also Triest in Norditalien. Von dort nahmen sie den Zug nach Brindisi in Süditalien und wollten dann offenbar weiter mit der Fähre nach Griechenland und weiter in die Türkei. Dazu kam es aber nicht, weil die Mutter des Mädchens in einer Herberge, einer Art Jugendherberge, wo die beiden abgestiegen waren, auf sich aufmerksam machte und dem Wirt und einer Bekannten des Wirts bedeutete, sie sei entführt worden. So kam die italienische Polizei ins Spiel und nahm die beiden fest. Die italienischen Beamten wussten zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht, dass das Paar per internationalem Haftbefehl gesucht wurde. Dieser Haftbefehl wurde wohl erst wenige Stunden später veröffentlicht und erst dann war klar, dass die beiden Verhafteten wegen Mordes gesucht wurden.
Also den groben Ablauf haben wir jetzt erklärt und jetzt ist das Rätsel fürs Erste gelöst, aber stellen sich natürlich ganz, ganz viele Fragen. Und bevor wir jetzt zu den weiteren Ermittlungen kommen und so einem Prozess, sollten wir vielleicht einmal kurz die beiden Hauptfiguren vorstellen, weil die eine Frage, die im Raum steht, ist ja, was sind das eigentlich für Menschen, die zu sowas in der Lage sind? Und da fangen wir mal an mit der Mutter von Carolina. Wir wollen sie jetzt mal Susanna nennen. Sie heißt in Wirklichkeit anders. Sie ist zum Tatzeitpunkt 24 Jahre alt. Was weiß man über sie oder was kommt später auch im Prozess heraus über sie und ihr Leben und ihre Persönlichkeit?
Ich antworte mal im Amtsdeutsch aus einer Veröffentlichung des Bundesgerichtshofs. Die zur Tatzeit 24-jährige Angeklagte kam im Jahre 1979 in Polen zur Welt. Nach ihrer Schulzeit führte sie ein unstetes Leben in Polen und Deutschland unter Erwerbstätigkeit im Amüsierbereich. Drogen, in Klammer Marihuana, Ecstasy und Kokain, konsumierte sie zuletzt nicht mehr. Bier, Wein und Schnaps nimmt sie seit ihrem 14. Lebensjahr regelmäßig, manchmal auch im Übermaß zu sich. Soweit das Zitat. Ihr Kind, also Carolina, stammte wohl aus einer flüchtigen Beziehung mit einem etwa 15 Jahre älteren Mann, der ihr Zuhälter gewesen sein soll. Carolina ist am 6. Dezember des Jahres 2000 zur Welt gekommen. Etwa 3 Monate lang soll sich Susanna um die Kleine gekümmert haben. Dann überließ sie das Kind oft anderen Personen, zum Beispiel ihrer Mutter, die damals in Lauingen im Landkreis Dillingen lebte. Dazu passt auch die Einschätzung eines psychiatrischen Gutachters, der Susanna bescheinigt hat, immer wieder oberflächliche, kurzzeitige Beziehungen einzugehen. Die Gefühle anderer seien ihr dabei völlig gleichgültig. Sie wolle nur Vorteile aus der jeweiligen Beziehung ziehen und alles andere sei ihr ziemlich egal.
Okay, also Susanna hält sich immer wieder in Polen auf, hält sich immer wieder in Deutschland auf, lebt als Prostituierte, als Tabledancerin, schlägt sich durch und hat dieses Kind. Dann kommen wir zu Ahmed. Er ist ja zum Tatzeitpunkt 30 Jahre alt. Was wissen wir über ihn? Was ist zu ihm zu sagen?
Umgangssprachlich würde ich sagen, ein Schlägertyp. Geboren wurde er 1973 in Weißenhorn, war aber türkischer Staatsbürger. Und aus den Ermittlungsakten geht hervor, dass er schon als Kind und später als Jugendlicher gewaltverherrlichende Computerspiele und Videos konsumiert hat, und zwar ausgiebig. Einen Schulabschluss hat er nicht. Die Hauptschule verlässt er nach der 8. Klasse. Er kommt aber schon früh mit dem Gesetz in Konflikt, Gewaltdelikte, Drogendelikte. Deswegen ist er auch vielfach vorbestraft. Er konsumiert Alkohol und Drogen. Er versucht mehrere Therapien oder Entzugskuren, alles erfolglos. Zum Tatzeitpunkt nimmt er den Drogenersatzstoff Methadon. Auf der anderen Seite hat er eine damals 9 Jahre alte Tochter, deren Mutter ihm vor Gericht immer wieder ein herzliches Verhältnis zu diesem Kind bescheinigt hat. Die gerichtlich bestellten Gutachter attestierten Ahmed eine massive Persönlichkeitsstörung, nicht zuletzt ausgelöst durch langjährigen Drogen- und Alkoholkonsum.
Also Susanna und Ahmed, die werden dann ein Paar, aber auch das ist, wie ich finde, eine ganz komische Besonderheit, denn die kennen sich noch gar nicht so lang und ziehen dann aber nach kurzer Zeit in dieses Haus nach Biberach-Zell und leben dort kurzzeitig zusammen. Alles etwas seltsame Verhältnisse. Was ist das denn für eine Art von Beziehung?
Um es klar zu sagen, es ging vor allem um Sex. Die beiden hatten sich wohl im November 2003 kennengelernt und waren dann bei Susannas Mutter, also in Laungen, eingezogen. Dort soll Ahmed dann irgendwann in einem Wutanfall einen Spiegel mit dem Kopf zertrümmert haben. Und daraufhin sagte Susannas Mutter, jetzt ist gut, ihr müsst raus. Deshalb sind sie nach Biberach-Zell gezogen, wo der Vermieter ja ein entfernter Bekannter von Ahmed war. Also wie gesagt, es ging vor allem um Sex. Die beiden lagen viel und lange im Bett, tranken, nebenher lief der Fernseher. Für das Kind, also für Carolina, interessierten sich die beiden wohl überhaupt nicht. Die war offenbar nur im Weg. Ahmed soll das Mädchen auch immer wieder als Bastard bezeichnet haben, der weg müsse.
Das ist wirklich, glaube ich, etwas, das man gar nicht oft genug betonen kann. Die beiden kennen sich gerade mal etwas länger als einen Monat, als die Tat passiert. Und sie leben dann auch dort in Biberach-Zell ja nur für ein paar Wochen. Viele Fragen haben ja später in den Prozessen auch mit der Dynamik zwischen den beiden zu tun, die sich dann ja, sobald sie festgenommen sind, anfangen, gegenseitig die Schuld zuzuschieben. Du hast die beiden ja auch im Prozess dann über viele Stunden gesehen und beobachtet. Wie war denn dein Eindruck?
Ja, es gab, wir haben es erwähnt, 2 Gerichtsverfahren. Zum einen vom 15. März 2005 bis zum 21. April 2005 am Landgericht Memmingen. Dort gab es 6 Verhandlungstage. Über ein Jahr später gab es dann die Revisionsverhandlung am Landgericht München II. Da gab es 7 Verhandlungstage. Die meisten von diesen insgesamt 13 Verhandlungstagen habe ich begleitet. Ich erinnere mich nur ungern an diese, wie wir sagen, Termine zurück, weil man sich stundenlang mit einem wirklich grausamen Verbrechen beschäftigt hat. Und dann waren auf der anderen Seite Täter, die wirklich so unglaublich gleichgültig erschienen und gleichzeitig dumm.
Ja, dazu kommen wir noch etwas ausführlicher zu den Prozessen. Am Ende der Ermittlungen steht da dann eine Anklage. Die Ermittlungsakte soll 3500 Seiten betragen, die Staatsanwaltschaft eröffnet. Und wir beschreiben jetzt einmal das Martyrium für Carolina, was in dieser Zeit in Biberach-Zell passiert sein soll, in diesen wenigen Tagen oder Wochen, und was den beiden vorgeworfen wird. Also die Anklage lautet auf grausamen Mord aus niedrigen Beweggründen für Ahmed A. und auf Mord durch Unterlassen für Susanna. Er habe das Kind gehasst, also zum Motiv, er habe das Kind gehasst und loswerden wollen und als Haupttäter Carolina immer wieder geschlagen und regelrecht gefoltert, also mit einem Gürtel geschlagen immer wieder, mit einer erhitzten Plastikflasche verbrannt, mit heißem Wasser in der Dusche verbrüht, mit einem Holzstab auf die Finger geschlagen, Haare ausgerissen, deswegen wurde sie wohl nachher auch kahlgeschoren, nackt in den kalten Keller gesperrt, auf die Terrasse gestellt und ausgesperrt im Winter, immer wieder aber auch mit der Faust ins Gesicht geschlagen, und einer von diesen Schlägen soll zum Tod geführt haben. Möglicherweise ist, das weiß man nicht genau, soweit ich weiß, der Kopf auch gegen eine Wand geprallt, sodass Carolina an einer Gehirnblutung letztendlich gestorben ist, wie wir schon gesagt haben. Und der Partnerin, also der Mutter von Carolina, wird vorgeworfen, bei all dem nichts unternommen zu haben, ihr nicht geholfen zu haben, nicht mit ihr geflohen zu sein, das quasi hingenommen zu haben, deswegen Mord durch Unterlassen. Diese Anklage beruht vor allem auf Ihren Aussagen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Die Anklage gegen Ahmed, ja. Weil Susanna ihren damaligen Lebenspartner massiv beschuldigt hat, Carolina geschlagen, gequält und schließlich getötet zu haben. Die Verletzungen und schließlich auch die tödlichen Verletzungen wurden ja durch die gerichtlich angeordnete Obduktion bestätigt.
Wir haben jetzt gerade ein Stichwort genannt in der Anklage oder aus der Anklage, nämlich den Mord durch Unterlassen, also die Tatsache, dass man sich nicht durch ein Tun strafbar macht, sondern gerade durch Nichtstun. Was es damit auf sich hat, erklärt uns jetzt meine Kollegin Jasmin Nalbantoglu.
Es klingt paradox, aber ja, man kann zum Täter werden, indem man nichts tut. Juristisch spricht man von der Strafbarkeit durch Unterlassen. Normalerweise muss man aktiv etwas tun, um eine Straftat zu begehen. Bei den Unterlassungsdelikten hingegen wird gerade das Nichtstun bestraft, also das passive Verhalten. Am bekanntesten ist dabei die unterlassene Hilfeleistung. Wer anderen Menschen in einer unmittelbaren Gefahr nicht hilft, obwohl ihm das zuzumuten wäre, macht sich strafbar. Für dieses sogenannte echte Unterlassungsdelikt gibt es einen eigenen Paragraphen im Strafgesetzbuch. Aber auch jede andere Straftat kann man theoretisch durch Unterlassen verwirklichen, und zwar bis hin zum Mord. Wer etwa einen Verwandten, der einen Herzinfarkt hat, bewusst nicht zum Arzt bringt, sondern ihn einfach sterben lässt, um an sein Erbe zu kommen, kann wegen Mordes verurteilt werden. Auch Mütter oder Väter, die ihre Kinder aus Egoismus so krass vernachlässigen, dass sie verhungern oder an Krankheiten sterben, sind schon wegen Mordes durch Unterlassen verurteilt worden.
Dann kommen wir jetzt eben endgültig zum Prozess, beziehungsweise zu den beiden Prozessen in dem Fall, die du ja beide auch begleitet hast. Das Medieninteresse war riesig, das haben wir schon oft angedeutet. Und in Memmingen gab es aber nur begrenzt Platz im Saal. Ein Problem, das wir häufiger haben als Journalisten. Dann wird dann akkreditiert und Plätze zugewiesen. Es durften damals nur 20 Journalisten rein. Hast du denn einen Platz bekommen?
Ja, unsere Redaktion war akkreditiert. Und weil ich den Fall schon vorher begleitet hatte, hatte ich dann auch das, sagen wir, zweifelhafte Vergnügen, den Prozess zu begleiten.
Wir haben ja schon die Begleitumstände geschildert, die Person und die Konstellation, in der es dann zu diesen Taten kommt. Jetzt gehen wir vielleicht mal kurz so ein paar Knackpunkte durch, die in dem Prozess eine Rolle spielen. Wie gesagt, die Anklage beruht im Wesentlichen auf den Angaben der Mutter. Man kann aber auch sagen, im Prozess legt dann auch Ahmed ein Geständnis ab, erzählt seine Sicht der Dinge und im Wesentlichen läuft es dann im Verlauf darauf hinaus, dass beide gestehen, aber sich gegenseitig massiv belasten und die Schuld zuschieben, oder?
Ja, richtig. Wobei die Befunde der Gerichtsmedizin ja eindeutig sind, ebenso die Zeugenaussage und die gesamte Beweisführung, die lassen ja auch keinen anderen Schluss zu, nämlich den, dass Carolina zu Tode geprügelt worden war. Im Laufe der Verhandlungen, wie du sagst, die haben sich gegenseitig beschuldigt. Sie nannte ihn zum Beispiel Monster, Sadist, perverses Schwein. Und er sagte dann zu ihr, zieh keine Schau ab.
An der Haupttäterschaft von Ahmed gibt es ja auch gar keinen Zweifel. Also die Vorwürfe von Susanna sind ja nicht völlig unberechtigt. Er gibt es im Endeffekt ja dann auch zu in seinem Geständnis. Aber er bestreitet erstens, dass er Carolina töten wollte. Und dann gibt es auch noch ein Gutachten, das ihn auch als vermindert schuldfähig einstuft.
Korrekt, ja. Wobei diese verminderte Schuldfähigkeit vor allem auf der Suchtgeschichte des Ahmed basiert, dass der dauernde Alkohol- und Drogenkonsum zu einer Persönlichkeitsstörung geführt habe.
Der Anteil der Mutter ist so ein zweiter Knackpunkt, weil sie gibt sich ja angeblich am Boden zerstört, hat ja auch umfangreich ausgesagt. Ahmed sagt dazu, es sei alles nur eine Show. Wie glaubwürdig ist denn ihre Reue und Trauer? Und wie glaubwürdig ist es, dass sie sagt, Ahmed habe sie gezwungen mitzumachen oder hatte sie bedroht, er bringt sie um und sie konnte keinen Ausweg finden aus dieser Situation?
Sie hat sogar mal behauptet, er habe gedroht, ihre gesamte Familie umzubringen. Ich habe ihr damals kein Wort geglaubt.
Warum fandest du sie nicht glaubwürdig im Gerichtssaal mit ihrem Auftreten?
Ist mit dem Abstand von fast 20 Jahren natürlich schwer zu sagen. Auf der einen Seite wirkte sie in sich gekehrt, mit gesenktem Blick, gesenktem Kopf. auf der anderen Seite bei Gelegenheit wieder aufbrausend, gerade als sie ihren Mitangeklagten als Monster oder Schwein bezeichnete. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass es ein ziemlich aufgesetztes Verhalten war. Die Tatsache, dass Zeugen behaupteten, auf der Autofahrt nach Brindisi bzw. Trient hätten die beiden auf der Rückbank geknutscht und Schnaps getrunken. Oder eine andere Zeugin berichtete aus der U-Haft, dort habe Susanna getanzt, spielen jetzt für diese Einschätzung keine Rolle. Mir ging es nur vor Gericht so, dass ich dachte, die Frau ist völlig, ja, die spielt ein Spiel und sie wirkte einfach komplett unglaubwürdig.
Am Ende dieses ersten Prozesses steht dann ja auch ein Urteil und das kann man jetzt durchaus umstritten nennen. Was kommt denn heraus beim ersten Prozess?
Ahmed A., also der Hauptangeklagte, wird wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu 10 Jahren und 3 Monaten Gefängnis verurteilt. Hinzu kommt, dass die Richter eine verminderte Schuldfähigkeit erkannten und demnach sollte er einen Teil der Strafe in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung absolvieren bzw. absitzen und dort auch therapiert werden. Die Strategie seines Anwalts war also aufgegangen, denn es ging dem Rechtsanwalt ja darum, die Tötungsabsicht und damit die Mordanklage zu widerlegen. Gleichzeitig wollte er die Glaubwürdigkeit von Susanna, also der Mutter von Carolina, die ja seinen Mandanten immer wieder belastet hat, erschüttern. Und das ist ihm ziemlich gut gelungen.
Das war also das Urteil gegen Ahmed. Wie geht es denn für Susanna aus, die Mutter?
Susanna wurde wegen Körperverletzung mit Todesfolge durch Unterlassen ebenfalls verurteilt und zwar zu 5,5 Jahren Gefängnis. 5,5 Jahre, das ist ein ziemlich mildes Urteil. Ich hatte bei diesem Urteil irgendwie ein ungutes Gefühl.
Ein Knackpunkt ist ja auch bei diesem Urteil dann die Frage der Tötungsabsicht von Ahmed. Er bestreitet die Taten ja gar nicht, die ihm vorgeworfen werden. Er sagt nur, er habe Carolina nicht töten wollen bei dem ganzen Martyrium, das er veranstaltet hat. Und er sagt, die Susanna war im Grundsatz damit einverstanden. Ist das der Grund fürs ungute Gefühl? Also sprich, man hat diese ganzen Taten, diese Grausamkeiten, schweren Verletzungen zugefügt und sagt, naja, aber töten wollte ich sie nicht und dass man damit durchkommt?
Genau. Die Misshandlungen fanden ja über mehrere Tage hinweg statt. Das Martyrium des Kindes war ja so unglaublich, dass man sich das gar nicht ausmalen kann. Und dann behauptet dieser Kerl, wie gesagt, ein Schlägertyp, der, glaube ich, an die 100 Kilo wog. Er habe das Kind erziehen wollen und die Schläge seien sozusagen ja, Erziehungsmittel gewesen und er habe sie nicht töten wollen. Das wirkt für mich komplett an den Haaren herbeigezogen.
Flapsig könnte man sagen, so ähnlich wie du, sieht dann ja auch der BGH, nämlich es kommt ja zu einer Revision in dem Fall, die Staatsanwaltschaft legt Revision ein und der BGH hebt das Urteil am Ende auch auf und verweist es an ein anderes Gericht, nämlich nach München. Und dort geht dann der Prozess nochmal von vorne los. Wie war das?
Genau, auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat der BGH dem Memminger Landgericht der dortigen ersten Strafkammer das Urteil um die Ohren gehauen. Unter anderem heißt es in der Begründung des BGH, das Urteil sei, zitiere, nicht frei von Rechtsfehlern. Und noch ein nettes Zitat, die Erwägungen des Landgerichts, wonach die Angeklagten nicht mit bedingtem Tötungsvorsatz gehandelt hätten, hielten einer rechtlichen Überprüfung nicht stand. Der BGH rügt auch, dass die Memminger Richter die verminderte Schuldfähigkeit Ahmeds feststellten. Denn, und jetzt kommt nochmal ein Zitat, die Rechtsordnung darf erwarten, dass Menschen mit den hier festgestellten Störungen ihr Verhalten so steuern, dass es nicht zu tagelangen, grausamen, letztlich tödlichen Misshandlungen eines kleinen Kindes kommt. Das heißt, selbst wenn einer drogen- und alkoholsüchtig ist, kann er diese Sucht nicht als Ausrede verwenden, warum er ein Kind zu Tode prügelt. Weiter bedeutet das, die Richter sind nicht an die Gutachten der jeweiligen Sachverständigen gebunden. Sie müssen die Frage der Steuerungsfähigkeit des oder der Angeklagten selbst beantworten und sich nicht auf irgendwelche Gutachten, sagen wir, herausreden.
Also genau der Punkt, den ich gerade angesprochen habe, dieser Tötungsvorsatz ist dann einer der Dinge, die der BGH dem Gericht um die Ohren haut. Es kommt dann zu einer aufwendigen Neuauflage mit 30 Zeugen, 7 Verhandlungstage, hast du auch schon erwähnt. Und es wird ja oft beschrieben, dass die Kammer in München, an die die Neuauflage dann geht, als besonders streng bzw. sogar gnadenlos gilt, wie ein Anwalt, glaube ich, sagt. Also sprich, vielleicht der Fall absichtlich genau dorthin verwiesen wurde vom BGH. War denn von dieser neuen, von dieser anderen Gangart oder dieser Gnadenlosigkeit der Richter was zu spüren im Prozess und kamen überhaupt neue Fakten auf den Tisch?
Ich schildere mal 2 atmosphärische Beobachtungen. Nehmen wir den Gerichtssaal in Memmingen. Der erinnert ein wenig an das königlich-bayerische Amtsgericht. Also eher was Folkloristisches. Der vorsitzende Richter damals war einer vom Typ netter Nachbar. Kommen wir nach München, ins Strafjustizzentrum. Der Saal A-101 dort ist komplett frei von Tageslicht. Es gibt nur Kunstlicht. Die Wandfarbe ist ein schleimiges Grün. Allein diese Atmosphäre dort löst, sobald man den Saal betritt, Beklemmung aus. Zudem war der Saal damals richtig überheizt. Also eine wirklich ungesunde Atmosphäre. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man, wenn man dort auf der Anklagebank sitzt, sich weniger selbstsicher geben kann als jetzt beispielsweise in Memmingen. Der vorsitzende Richter, der den Fall dann in München verhandelt hat, war dafür bekannt, revisionssichere Urteile zu sprechen. Und er war einer, der offenkundig das klare Wort bevorzugte. Eine Aussage von Susanna, die Ahmed immer wieder belasten wollte, kommentierte der Richter trocken so: Das ist ein rechter Krampf.
Kamen denn überhaupt neue Fakten auf den Tisch in dieser zweiten Auflage oder war das nur eine Wiederholung des ersten Prozesses mit etwas strengerer Verfahrensführung?
Also wie gesagt, es gab insgesamt 7 Verhandlungstage, 30 Zeugen waren geladen, 4 Sachverständige. Und wenn ich mich recht entsinne, ergaben die Aussagen wohl nicht viel Neues. Sie warfen aber einzelne Schlaglichter auf die Tat und die Täter und einfach diese Ungeheuerlichkeit des Verbrechens und seiner Vorgeschichte wurde noch deutlicher als ein Jahr zuvor in Memmingen.
Wie sah denn am Ende des zweiten Prozesses das Urteil aus und wie wurde es begründet?
Was Ahmed betrifft, folgten die Richter der Anklage. Er wurde wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht stellte auch eine besondere Schwere der Schuld fest, was bedeutet, dass er nicht nach 15 Jahren wegen guter Führung zum Beispiel entlassen werden kann. Die Begründung lautete, vor kurzem wiedergegeben, der Ahmed habe Carolina tagelang geschlagen und gequält und es sei nur eine Frage der Zeit gewesen, bis das Kind stirbt, infolge der Schläge stirbt. Mögliche Persönlichkeitsstörungen seien nicht kausal für die Tat gewesen. Das heißt, die Richter haben genau das getan, was der BGH festgestellt hat, nämlich selber urteilen, ist die Persönlichkeitsstörung ausschlaggebend, wirkt sie strafmildernd? In dem Fall nein. Was den in Anführungsstrichen finalen Schlag anbetrifft, stellte das Gericht Folgendes fest, dass Ahmed nämlich das Mädchen also mit der flachen Hand so stark geschlagen hat, dass ihr Kopf gegen die Wand prallte. Carolina verlor daraufhin das Bewusstsein und wachte nicht mehr auf, weil in ihrem Kopf eine Vene geplatzt war.
Das war also das Urteil gegen Ahmed. Wie ging es für die Mutter aus?
Das Gericht hat festgestellt, dass die Mutter das Unglück, das ihrem Kind widerfahren ist, verhindern hätte können. Sie tat es aber nicht. Deshalb ist Susanna wegen Mordes durch Unterlassen verurteilt worden, ebenfalls zu lebenslänglich. Und mit diesem Urteil ging das Gericht sogar über die Forderung der Staatsanwaltschaft hinaus, die nämlich 8 Jahre Gefängnis für Susanna gefordert hatte.
Es wird auch berichtet, dass es nach dem Urteilsspruch auch Applaus gegeben haben soll im Gerichtssaal. War das so? Wie hast du es erlebt?
Ja, das weiß ich nicht mehr. Ist zu lange her. Okay. Aber klar, Beifallskundgebungen im Gerichtssaal sind meiner Meinung nach völlig fehl am Platz. Zumal in diesem Fall, weil das Verbrechen ja einfach viel zu erschütternd und das Schicksal des getöteten Kindes einfach viel zu grausam war.
Beide Anwälte sind mit dem Urteil natürlich nicht zufrieden, legen dann auch Revision ein gegen dieses zweite Urteil, wird allerdings abgewiesen vom BGH, wie du schon gesagt hast. Aus deiner Sicht richtig so?
Ich fand das und ich finde es immer noch komplett richtig.
Es gibt ja einen Umstand, der für mich eigentlich der einzige relevante, entlastende für die beiden wäre. Denn sie haben ja Carolina am Ende doch ins Krankenhaus gebracht. Also sprich, der Vorwurf, man hatte nichts unternommen, könnte man mit dem Argument ein bisschen entkräften und sagen, okay, sie wollten es dann doch noch retten am Ende oder warum haben sie es überhaupt gemacht und hat es irgendeine Rolle gespielt in diesen ganzen Verfahren und Urteilen?
Warum sie es gemacht haben, vielleicht sowas wie eine Spur von schlechtem Gewissen. Auf der anderen Seite war es ja so, dass dieser tödliche Schlag bereits am Abend des 4. Januar ausgeführt wurde und Carolina daraufhin bewusstlos zusammenbrach. Sie lag also die ganze Nacht über irgendwo in dieser Wohnung in Biberach-Zell. Keiner hat sich um sie gekümmert. Erst am nächsten Nachmittag, es muss so gegen 14 Uhr gewesen sein, haben sie das Kind in die Sporttasche gestopft und ins Krankenhaus gebracht. Aber sie haben sich ja nicht gemeldet. Sie haben niemandem gesagt, hallo, könnt ihr uns helfen? Sondern sie haben das Kind aus dieser Sporttasche genommen, in eine Toilette gelegt und sind dann abgehauen, ohne sich weiter um das Schicksal des Kindes zu kümmern. Und dann auch noch die Flucht nach Italien. Ich denke, man kann nicht davon sprechen, dass sie von dem Verbrechen in irgendeiner Art und Weise zurücktreten wollten.
Dann wären wir langsam am Ende dieses Falls angekommen, der, wie gesagt, mehr als 20 Jahre her ist. Meine Kollegin Julia Horn hat dieses Jahr, habe ich auch schon erwähnt, bereits einen Artikel zu diesem traurigen Jahrestag geschrieben. Den verlinken wir auch in den Shownotes. Und dafür hat sie auch recherchiert, was aus den Verurteilten von damals geworden ist. Bei lebenslanger Haft kann man ja nach 15 Jahren entlassen werden. Bei Susanna ist das auch passiert. Sie ist vor etwa 5 Jahren aus der Haft entlassen worden. Es kam raus bei der Recherche, hat ihr Anwalt bestätigt. Bei Ahmed haben wir es nicht ganz herausgefunden. Er hatte ja erstens, wie gesagt, die besondere Schwere der Schuld, die erstmal verhindert, dass man nach 15 Jahren entlassen werden kann. Außerdem haben wir erfahren, dass er in der Haft auch nochmal mehrfach straffällig wurde. Unter anderem hat er wohl einen Mithäftling verprügelt. Also es ist davon auszugehen, nach allem, was wir wissen, dass er wahrscheinlich noch weiter im Gefängnis sitzt. Was ist dein Fazit zu dem Fall?
Mein völlig unjuristisches Fazit ist, ich will sowas nie wieder erleben. Tagelang im Gerichtssaal zu sitzen und sich die Bilder, die Aussagen, die Widersprüche anzuhören, es ist schwierig bis unerträglich.
Ja, manchmal blicken wir in Abgründe und ich versuche manchmal immer noch irgendwas als Lehre herauszuziehen. Also dieser Fall mag einzigartig wirken, weil er auch so berühmt geworden ist durch dieses Foto, aber ist es ja nicht. Und die Zahl der Kinder, die pro Jahr in Deutschland durch Mord, Totschlag oder Körperverletzung mit Todesfolge zu Tode kommen, die schwankt so zwischen 120 und 150 pro Jahr. Das heißt, alle 2, 3 Tage passiert sowas Ähnliches. Denn die allermeisten dieser Opfer sind jünger als 6 Jahre, wie in diesem Fall. Und in den allermeisten Fällen sind die Täter nahe Verwandte oder leben im gleichen Haushalt. Also wie gesagt, der Fall mag einzigartig wirken, er ist nicht so einzigartig. Oder wie Sabine Rückert uns damals auch bei ihrem Besuch im Podcast gesagt hat, die größte Gefahr für ein Kind sind die eigenen Eltern, statistisch gesehen. Und ja, ich glaube, das ist auch ein Appell, dass wir alle auch aufeinander aufpassen sollten und ein bisschen gucken, was so passiert um uns herum. Damit, mit diesem Versuch, das irgendwie positiv zu wenden, sage ich vielen Dank, Thomas, dass du uns besucht hast mit diesem, ja, schrecklichen, aber auch denkwürdigen Fall.
Ja, gerne. Nochmal danke für die Einladung.
Wir sagen auch vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Akte Südwest ist eine Produktion der Südwestpresse. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@swp.de. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr Akte Südwest bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr mehr über Verbrechen und Kriminalität in Baden-Württemberg lesen wollt, dann empfehlen wir euch die Seite swp.de/crime. Dort findet ihr auch unseren kostenlosen Newsletter. Wenn ihr den abonniert, verpasst ihr nichts rund um Akte Südwest. Und wenn ihr gar nicht genug vom Podcast bekommen könnt, dann empfehlen wir euch unseren Fußball-Podcast Spatzenfunk. Dort berichtet die Sportredaktion der Südwestpresse über die Profifußballer des SSV Ulm 1846 Fußball. Unsere Kolleginnen und Kollegen sprechen mit Spielern und Verantwortlichen, geben exklusive Einblicke und analysieren die Spiele. Den Spatzenfunk findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de.